Hallo zusammen, mein Name ist Paul Forst. Ich begrüße Sie heute mit meinem Kollegen Daniel Schneider zu einer weiteren Ausgabe unseres BDO-Podcasts All Ears on Tax – Insights by BDO. In unserem Podcast informieren wir in regelmäßigen Abständen zu steuerlich wichtigen Themen für Familienunternehmen, vermögende Privatpersonen und Family Office. Was steht heute an? In Deutschland steht die Erbschaft- und Schenkungssteuer erneut im Mittelpunkt intensiver politischer und rechtlicher Diskussionen. Das Thema Übertragung von Vermögen ist da hochaktuell. In unseren nun nachfolgenden Folgen möchten wir uns daher intensiv mit der Stiftung oder den Stiftungen in ihren unterschiedlichen Prägungen auseinandersetzen. In der heutigen Folge haben wir uns dafür die gemeinnützige Stiftung ausgesucht. Wir sehen, dass immer häufiger der Wille von Stiftern zum Tragen kommt, auch etwas Gutes für die Allgemeinheit mit der Stiftung bewirken zu wollen. Daher ist es nur logisch, dass wir uns in dieser Folge des BDO-Podcasts All Ears on Tax – Insights by BDO mit der gemeinnützigen Stiftung beschäftigen. Daher freue ich mich ganz besonders, meinen Kollegen Daniel Schneider zur heutigen Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Eine kurze Vorstellung Daniels. Lieber Daniel, sei herzlich willkommen. Daniel Schneider ist Steuerberater und betreut gemeinnützige Einrichtungen seit mehr als 24 Jahren steuerlich und gemeinnützigkeitsrechtlich. Sein Fokus liegt in der steuerlichen und gemeinnützigkeitsrechtlichen Beratung von gemeinnützigen Unternehmen im Gesundheits- und Sozialwesen sowie von gemeinnützigen Stiftungen in Deutschland. Regelmäßig publiziert er steuerliche Fachbeiträge und leitet Informationsveranstaltungen zum Gemeinnützigkeitsrecht, wie erst vor kurzem unser BDO-Webinar Quo Vadis Gemeinnützigkeit. Wie gesagt, nochmal herzlich willkommen, lieber Daniel.
Ja, vielen Dank, Paul. Paul Forst ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der steuerlichen Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen. Sein Fokus liegt in der Beratung und von Betreuung von Familienunternehmen sowie die Begleitung von Umstrukturierungen aller Art. Er publiziert regelmäßig steuerliche Fachbeiträge.
So, jetzt wird's ernst, lieber Daniel. Aber bevor wir überhaupt in das Thema einsteigen, weshalb könnte für einen potenziellen Stifter die Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung überhaupt von Interesse sein? Was kannst du da aus deinem großen Erfahrungsschatz berichten?
Ja, sehr gerne. Mit der Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung lässt sich ein Spagat zwischen ich tue etwas Gutes und unterstütze verschiedene gemeinnützige Zwecke und der Nachfolgeplanung, insbesondere durch gewisse Steuervorteile, vollziehen. Der Stifter kann die Stiftung mit einem beliebigen oder mehreren gemeinnützigen Zwecken, etwa dem Umweltschutz, der Förderung der Bildung, der Förderung von Kindern oder der Förderung der Wissenschaft, errichten und dadurch der Allgemeinheit oder hilfsbedürftigen Personen etwas zurückgeben. Gleichzeitig kann der Stifter die Stiftung mit Vermögen ausstatten, etwa mit finanziellen Mitteln, aber auch Beteiligung von Unternehmen oder Immobilien, ohne dass diese durch Erbschaften geteilt wird. Der Stifter kann hierdurch sein Vermögen, wenn gewünscht, im Ganzen erhalten und die Stiftung damit als wirksames Instrument zur Regelung seiner Nachfolge mit gewissen steuerlichen Vorteilen durch die Gemeinnützigkeit nutzen. Im Kern sind hier vier Steuervorteile hervorzuheben. Erstens, das Vermögen kann ohne Substanzverlust übertragen werden. Erbschaft und Schenkungssteuerfreiheit für die Errichtung und bei Zustiftung ist hier das Stichwort. Zweitens, die gemeinnützige Stiftung kennt keine Erbersatzsteuer. Die Familienstiftung wird alle 30 Jahre fiktiv besteuert, die gemeinnützige Stiftung nie. Das ist über Generationen ein gewaltiger Unterschied. Drittens, Minderung der eigenen Steuerlast zu Lebzeiten. Zuwendungen an die gemeinnützige Stiftung können als Spenden beim Zuwenden grundsätzlich abgezogen werden. Und der vierte Punkt ist Befreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die laufenden Erträge der Stiftung bleiben steuerfrei, soweit sie sich vereinfacht, nicht im bestimmten Umfang wirtschaftlich betätigt. Zusammengefasst von allen vier Punkten, die gemeinnützige Stiftung kann, soweit die Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts beachtet werden, ein sinnvolles Nachfolgeinstrument sein.
Das liebe Gemeinnützigkeitsrecht. Du bist ja da Experte, wie wir bei deiner Vorstellung gesehen haben. Also du sprichst von den Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts. Welche wesentlichen Vorgaben macht denn das Gemeinnützigkeitsrecht allgemein? Was ist hier zu beachten?
Da gibt es natürlich eine Vielzahl von Vorschriften, die zu beachten sind. Es bestehen natürlich unterschiedliche und einzelfallbezogene Vorgaben im Gemeinnützigkeitsrecht. Zunächst trennt das Gemeinnützigkeitsrecht zwischen sogenannten formellen und materiellen Vorgaben. Vereinfacht bedeutet das, die jeweilige gemeinnützige Körperschaft, Personengesellschaften sind übrigens von der Gemeinnützigkeit ausgeschlossen, muss als formelle Vorgabe auf dem Papier die gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben in ihrer Satzung erfüllen und diese dann auch als materielle Vorgabe im täglichen Doing tatsächlich leben. Konkret bedeutet das, zuerst muss die jeweilige Körperschaft bzw. ihre Gründer in der Satzung festlegen, welchen gemeinnützigen Zweck sie überhaupt verfolgen möchten.
Natürlich eine Frage. Ja, es wird ja doch etwas komplex und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, mal eine kleine Frage zwischendurch. Welche gemeinnützigen Ziele gibt es überhaupt?
Gute Frage, Paul. Also, die Abgabenordnung listet 27 gemeinnützige Katalogzwecke auf, die sich allesamt unter unterschiedlichen Kategorien zusammenfassen lassen. Klar, die Förderung von Sozialem, Kultur, Kunst und Bildung werden den Zuhörern als klassisch bekannte gemeinnützige Zwecke überwiegend bekannt sein. Aber daneben gibt es noch andere, weniger bekannte Zwecke, die der Gesetzgeber als gemeinnützig anerkennt. Wie zum Beispiel die Förderung der Wissenschaft und Forschung, den Denkmalschutz, das öffentliche Gesundheitswesen, aber auch neuerdings den E-Sport oder Tierschutz und Naturschutz sowie die Heimatpflege. Es bestehen vielfältige Möglichkeiten der gemeinnützigen Betätigung. Daneben hat der Gesetzgeber auch noch eine Tür für nicht aufgelistete Zwecke offen gelassen. Wenn die Allgemeinheit durch einen neuen Zweck auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend selbstlos gefördert wird, kann dieser neue Zweck unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls für gemeinnützig erklärt werden.
E-Sport, ja. Damit sieht man eindeutig, dass das Thema Stiftung nicht nur was für die ältere Generation ist, sondern vielleicht auch der ein oder andere Start-up-Unternehmer mag vielleicht schon Interesse haben oder hat schon über eine Stiftung nachgedacht und vielleicht regt ihn unser Podcast dann dazu an, auch hier Gutes zu tun. Aber gut, bevor ich mich jetzt in dem Thema E-Sports verliere, kommen wir nochmal auf den sehr umfangreichen Katalog von gemeinnützigen Zwecken zu sprechen. So, du sprichst davon 27, also sehr, sehr umfangreich. Wie muss ein Stifter denn nun konkret vorgehen? Muss er sich für einen Zweck ausschließlich entscheiden oder kann er mehrere Zwecke verfolgen? Was ist so deine Erfahrung, was dein Rat aus der Praxis, wie geht man da vor?
Hier, sage ich mal, eine allgemeine Aussage zu treffen, ist natürlich relativ schwierig. Aber bei der Errichtung muss sich der Stifter nicht nur auf nur einen Zweck festlegen. Er kann selbstverständlich mehrere gemeinnützige Zwecke festlegen, die die Stiftung verfolgen soll. Wichtig ist dabei nur, dass die Auswahl realistisch ist. Das bedeutet, es sollten nur diejenigen Zwecke ausgewählt werden, die auch tatsächlich verfolgt werden können. Denn das, und das nehme ich einfach mal vorweg, nicht verfolgte Zwecke können gemeinnützigkeitsrechtlich, aber auch stiftungsrechtlich problematisch sein. Da muss sich der Stifter überlegen, was für eine Stiftung er überhaupt gründen möchte. Also welches Ziel er überhaupt verfolgen möchte. Denn es gibt unterschiedliche Arten von Stiftungen. Etwa rechtsfähige und nicht rechtsfähige Stiftungen, selbstständige und nicht selbstständige Stiftungen, Ewigkeits- und Verbrauchsstiftung. Soll die Stiftung gleichzeitig als Nachfolgeinstrument dienen, dann wäre eine rechtsfähige und selbstständige Stiftung sicherlich sinnvoll, denn diese ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Möchte der Stifter auch lange nach seinem Ableben etwas Gutes tun, ist diese Form sicherlich auch sinnvoll. Soll hingegen eher nur ein kleineres Vermögen für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stehen oder schlichtweg ein bestimmter Vermögensteil direkt und zweckgebunden eingesetzt werden, dann kann eine Treuhandstiftung als nicht selbstständige Stiftung oder eine sogenannte selbstständige Verbrauchsstiftung gegründet werden. Eine Verbrauchsstiftung hingegen ist nicht auf die Ewigkeit ausgelegt und erlischt, sobald das zugewendete Vermögen halt verbraucht ist. Natürlich sind auch Mischformen oder komplett andere Formen denkbar. Durch sogenannte Zustiftungen oder Stifterdarlehen lässt sich auf Dauer oder, wie der Name schon sagt, darlehensweise Vermögen an bereits bestehende Stiftungen übertragen bzw. weiterleiten, ohne dass selbst eine eigene Stiftung gegründet werden muss. Vor diesem Grund sollte ein potenzieller Stifter zu Beginn seiner Überlegungen sich in Ruhe Gedanken machen, was genau in der Zukunft bzw. gegebenenfalls sogar für die Ewigkeit mit seinem Vermögen passieren soll. Darauf aufbauend kann dann das rechtliche und gemeinnützigkeitsrechtliche Konzept erarbeitet werden.
Als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Stiftungen befasst habe, in der Nachfolgeplanung, war das für mich so, ja, eine Stiftung ist so ein bisschen was, eine eigene Körperschaft und das kann auch nicht so schwer sein. Wir sehen, dass es doch etwas komplexer ist. Deswegen auch nochmal freue ich mich, dass ich dich heute dabei habe, Daniel. Was mich damals dann auch für mich ein persönlicher Reiz war, mit dem Thema weiterzumachen, ist, dass es da doch gerade auch bei der rechtlichen Aufsetzung der Stiftung etwas spannender sein kann. Und du sprachst es schon an, es gibt selbstständige Stiftungen, es gibt unselbstständige Stiftungen. Vielleicht kannst du da uns ein bisschen mehr zu erzählen. Ich glaube, das gerade auch im Blick auf, wie geht man den Weg, was für Optionen habe ich, das sicherlich, glaube ich, für unsere Zuhörer sehr, sehr interessant sein kann.
Ja, kann ich gerne machen, Paul, weil ich denke mal, der Begriff unselbstständige Stiftung sagt von sich erstmal alleine nicht viel aus, aber wie der Name schon sagt, sie ist rechtlich nicht selbstständig. Die Treuhandstiftung als unselbstständige Stiftung lassen sich relativ einfach, etwa mit der Hilfe einer Hausbank als Beispiel, gründen. Diese verwaltet das Vermögen dann im Interesse des Stifters und setzt es für bestimmte gemeinnützige Zwecke ein, quasi eine Stiftungseinrichtung von der Stange. Der wesentliche Vorteil ist aber, dass die Stiftungsbehörde nicht einzubeziehen ist. Man also einen behördlichen Akteur weniger auf dem Weg zur Stiftung hat. Selbstständige Stiftungen hingegen sind ein eigenes Rechtssubjekt. Das bedeutet, die selbstständige Stiftung ist Träger von Rechten und Pflichten und untersteht der staatlichen Stiftungsaufsicht, die die einzelnen Bundesländer jeweils wahrnehmen.
Staatliche Aufsicht, ich glaube, das ist ein Thema, das sicherlich noch etwas weiterer Ausführung bedarf. Aber vielleicht darf ich nur noch einmal kurz auf das Thema der Treuhandstiftung zurückkommen. Ich glaube, wenn du erlaubst, würde ich das gerne mal hervorheben. Gerade eben für kleinere Vermögen oder Menschen, die so etwa sich da engagieren wollen, ist das, glaube ich, eine sehr, 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 sehr gute Lösung. Und wie du auch angesprochen hast, die Hausbanken oder Banken stehen da auch mit der praxisorientierten Lösungen gerne bereit. Vielleicht das nochmal als kurzer ergänzender Hinweis oder das Thema hervorhebend. Aber kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema, staatliche Aufsicht. So, wir denken immer privatrechtliches Rechtsgebiet oder Körperschaft. Was ist denn die Aufgabe der staatlichen Aufsicht, beziehungsweise was muss ich mir da konkret darunter vorstellen?
Ja, man kann sich darunter vorstellen, dass letztendlich die Stiftungsaufsicht eine gewisse Aufsicht über die Stiftung bzw. über die Tätigkeit der Stiftung ausübt. Selbstständige Stiftungen sind vereinfacht auf die Ewigkeit ausgelegt und vom Stifterwillen getragen. Der Stifter übergibt quasi sein Vermögen vor oder nach seinem Ableben an das Rechtssubjekt Stiftung und überträgt dieses der staatlichen Aufsicht der Stiftungsbehörde. Und genau die Einhaltung des Stifterwillens kontrolliert diese staatliche Aufsicht im Sinne des Stifters, wie er es ursprünglich mal festgelegt hat.
Also dann ist die staatliche Aufsicht sowas wie ein zweiter Aufsichtsrat, würde ich das mal...
Ja, oder ein Kontrollmechanismus.
Ja, ein Kontrollmechanismus wie vergleichbar eines Aufsichtsrates. Ja, auch wenn es natürlich trotzdem in der Regel auch eines solchen Beirats oder eines Aufsichtsrates auch ja üblicherweise eingesetzt werden kann in so einer Form einer Stiftung. Aber ja, das ist nachvollziehbar. Irgendeiner muss sich drum kümmern. So würde ich, glaube ich, muss man das kurz beschreiben. Und dann kann man da vielleicht auch mögliche Sorgen, wenn manche Leute das Wort staatliche Aufsicht hören, dann auch damit nicht beseitigen, sondern da vielleicht etwas mehr Vertrauen in dem Thema erwecken. So, jetzt kommen wir natürlich, jetzt haben wir halt schon, müssen ja auch mal loslegen. Man muss aber eine Stiftung gründen. Und da, glaube ich, ist der zentrale Punkt die Satzung. Du sprachst es ja auch an, der Stifterwille. Ja, und ich glaube, das ist der Kern. Ja?
Absolut richtig. Ich denke mal, die, wie du es genau gesagt hast, die Stiftung oder die Stiftungssatzung ist elementar. Die Ausgestaltung der Satzung einer gemeinnützigen Stiftung ist von ganz großer Bedeutung, weil sie vom Prinzip hier den Stifterwillen wiedergibt oder wiedergeben soll. Der Stifterwille muss eindeutig und konkret formuliert sein. Also, welche Zwecke der Stifter mit der Stiftung verfolgen möchte und insbesondere, inwieweit diese Zwecke nachträglich geändert werden können, damit es nachher im operativen Geschäft oder bei etwaigen Änderungen der Tätigkeit nicht zu Diskussionen mit der Stiftungsaufsicht oder anderen Akteuren kommt. Insbesondere natürlich in Bezug auf die Verwendung der Stiftungsmittel. Gleichermaßen sollte der Stifterwille auch nicht zu eng formuliert sein, dass die Stiftung gar nicht auf aktuelle gesellschaftliche oder natürlich rechtliche Entwicklung reagieren kann. Folgendes Extrembeispiel hierzu. Wählt der Stifter lediglich einen Zweck aus, den die Stiftung verfolgen soll, und fällt dieser Zweck aus irgendwelchen Gründen nachträglich als nicht gemeinnützig weg, bleibt die Stiftung ohne Zweck, wenn nicht eine Öffnungsklausel für die Einbringung neuer Zwecke oder Ähnliches vom Stifterwillen getragen wird. Daneben sind natürlich die eingangs angesprochenen formellen Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts zu beachten, die sich in der Satzung niederschlagen müssen. Mit anderen Worten, die Satzung muss durch und durch den gemeinnützigkeitsrechtlichen Anforderungen genügen.
Da kommen wir nämlich wieder mit zum Anfang ein wenig zurück. Gemeinnützigkeitsrechtliche Anforderungen. Ja. Apropos Satzung und gemeinnützigkeitsrechtliche Vorgaben. Welche gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben sind denn aus deiner Sicht besonders hervorzuheben oder wo ist ein besonderes Augenmerk drauf zu richten?
Ja, da würde ich insbesondere auf die sogenannten gemeinnützigkeitsrechtlichen Gebote eingehen wollen. Das Gemeinnützigkeitsrecht wird von verschiedenen sogenannten Geboten geprägt. Wichtig sind hier etwa die Gebote der Selbstlosigkeit, der Ausschließlichkeit, der Vermögensbindung und der zeitnahen Mittelverwendung, wobei diese Aufzählung nicht abschließend ist. Vereinfacht, eine gemeinnützige Organisation muss die eigenen gemeinnützigen Zwecke selbstlos fördern, also in erster Linie keine eigenwirtschaftlichen Zwecke, wie zum Beispiel gewerbliche oder sonstige Erwerbszwecke fördern. In dieselbe Richtung geht das Gebot der Ausschließlichkeit. Eine gemeinnützige Organisation soll ausschließlich ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verfolgen und sich hier darauf konzentrieren. Daneben ist das Vermögen in der gemeinnützigen Organisation durch den Grundsatz der Vermögensbindung gemeinnützigkeitsrechtlich gebunden. Das bedeutet mit anderen Worten, bei Auflösung der gemeinnützigen Organisation muss das Vermögen an eine andere gemeinnützige Organisation oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts fallen, die es für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Und zuletzt hat die gemeinnützige Organisation ihre Mittel zeitnah für die satzungsmäßigen Zwecke zu verwenden. Das bedeutet, eine Thesaurierung von Erträgen ist lediglich unter ganz bestimmten und engen Voraussetzungen möglich.
Das hört sich schon noch nach einem vielleicht engen Korsett an. So, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, gemeinnützige Stiftung als ein mögliches Nachfolgeinstrument einzusetzen. Und wir hatten ja auch hervorgehoben, dass eine gemeinnützige Stiftung auch gerade ein sehr interessantes Instrument sein kann für unternehmerisches Vermögen. Also dass, wenn eine Unternehmerfamilie, sage ich jetzt mal, eben sagt, wir möchten eben auch über die nächsten Generationen Gutes tun. So, und dann ist ja der Punkt, wie angesprochen, wir könnten eben grundsätzlich eben auch ein Unternehmen auf eine solche Stiftung übertragen. Wenn ich dann aber die gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben so höre, dass sie ja eigenwirtschaftliche Zwecke eigentlich nicht gefördert werden dürfen, dann ist das ja ein, weiß ich nicht, ein Balanceakt vielleicht. Oder vielleicht ist das aber auch ein Thema, wo die Praxis eine gute Lösung für gefunden hat. Ich denke aber, dass das eben sagen wir, für den einen oder anderen unserer Zuhörer, der sich genau mit dem Thema Übertragung meines Unternehmens auf eine gemeinnützigkeitsrechtliche Stiftung intensiv beschäftigt, schon von Interesse sein könnte. Magst du da noch mal ein bisschen konkreter werden?
Also ich glaube, der Begriff Balanceakt, also der trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Und das Abwägen zwischen unternehmerischen Entscheidungen und Überlegungen und dem Gemeinnützigkeitsrecht, ich glaube, das ist wirklich, kann man wirklich als Balanceakt beschreiben. Und du sprichst hier wirklich einen wirklich wichtigen Punkt an. Denn der Bundesfinanzhof hat in einer aktuellen Rechtsprechung vom Dezember 2025 noch einmal bestätigt, dass das Gebot der Selbstlosigkeit, das du gerade angesprochen hast, bei unternehmensverbundenen Stiftungen besonders im Fokus steht. In einer Gesamtbetrachtung, wie der Bundesfinanzhof oft so schön sagt, ist der Selbstlosigkeitsgrundsatz nicht auf wirtschaftliche Vorteile des Stifters und ihm nahestehende Personen beschränkt, sondern er streckt sich auch auf wirtschaftliche Vorteile wie etwa den Spendenabzug im privaten Bereich. Das bedeutet vereinfacht, die gemeinnützige Stiftung darf nur nicht wegen der steuerlichen Vorteile oder anderer wirtschaftlicher Vorteile des Stifters gegründet worden sein, sondern muss vielmehr auch unmittelbar eigene steuerbegünstigte Zwecke selbstlos oder durch eigene Tätigkeiten oder durch das Einschalten von sogenannten Hilfspersonen verfolgen. Um im Nachgang etwaige Diskussionen mit der Finanzverwaltung zu vermeiden, es ist auch förderlich, bei der Errichtung der gemeinnützigen Stiftung ausdrücklich zu dokumentieren, dass diese zur Förderung der Allgemeinheit im Rahmen der gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben erfolgt. Idealerweise durch die Benennung der Vorstellung des Stifters und seines Willens, wie schon eben angesprochen. Auch die gemeinnützigkeitsrechtliche Vermögensbildung hat der Bundesfinanzhof gleich in 3 Urteilen vom 20. November 2025 gefestigt. Wenn diese in der Satzung fehlt, ist eine Anerkennung der Gemeinnützigkeit ausgeschlossen. Wird diese nachträglich geändert und entspricht nicht mehr den gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben, droht sogar die Aberkennung der Gemeinnützigkeit und eine Nachversteuerung der letzten 10 Jahre. Gleichzeitig besteht, wie so oft im Steuerrecht, eine Ausnahme. Eine gemeinnützige Stiftung darf, anders wie andere gemeinnützige Organisationen, einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens dazu verwenden, um in einer angemessenen Weise den Stifter und seine nächsten Angehörigen zu unterhalten, ihre Gräber zu pflegen und ihr Andenken zu ehren.
Es ist ja wohl an viele Dinge zu denken. Ich glaube, meine Sorge wäre, oder auch der interessierten Zuhörer, dass man sich gegebenenfalls so in diesem gemeinnützigkeitsrechtlichen Dschungel ein wenig verlieren kann. So, und da weiß ich auch aus der nun doch langjährigen Erfahrung, dass man sich da wohler fühlt, persönlich wohler fühlt, aber glaube ich auch unsere Zuhörer, wenn man was hat, was so eine klare Guidance gibt. Wir haben darüber gesprochen, die Satzung ist das A und O. Gibt es da sowas wie eine Mustersatzung? Wie muss so eine Satzung aussehen? Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
Ja, Paul, du sprichst ja einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Die Finanzverwaltung bzw. der Gesetzgeber treffen relativ genaue Vorgaben, was so in einer gemeinnützigkeitsrechtlichen Satzung enthalten sein sollte bzw. enthalten sein muss. In der Anlage 1 zur Abgabenordnung befindet sich die sogenannte Mustersatzung für gemeinnützige Organisationen. Das Gesetz spricht sogar ausdrücklich davon, dass die Vorgaben der Mustersatzung aufgenommen werden. Das findet sich in § 60 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung wieder. Der Gesetzgeber bzw. die Finanzverwaltung geben hier klare und eindeutige Formulierungen vor, die auch so umgesetzt werden sollten, um die Gemeinnützigkeit zu erreichen. Daneben sind noch die Vorgaben des Stiftungsrechts zu beachten, das ja mit Wirkung zum 1. Juli 2023 novelliert wurde. Konkret, für die Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung bestehen zum einen zivilrechtliche Vorgaben im bürgerlichen Gesetzbuch und zum anderen die gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben aus dem Steuerrecht, insbesondere dort aus der Abgabenordnung.
Ja, erstmal etwas Beruhigendes. Es gibt eine Mustersatzung. Da weiß man schon mal, wo man dran ist. Aber den anderen Punkt, den ich hier noch mitnehme, hatten wir auch schon mal zu Beginn darüber gesprochen. Da gibt es ja Leute, die sich von außen um die Stiftung kümmern. Das eine ist das Finanzamt, das kümmert sich ja immer um alles. Und dann gibt es ja noch die Stiftungsaufsicht. So, und da verstehe ich so deinen letzten Punkt. So, wir haben einmal das bürgerliche Gesetzbuch, da ist meine Vermutung, das ist dann Thema der Stiftungsaufsicht. Und dann natürlich die steuerrechtlichen Gegebenheiten oder Vorgaben ist die Finanzverwaltung. Wie binde ich die ein? Wie geht man da in so einen Prozess? Ich denke mal, so eine Gründung einer Stiftung ist doch eher ein Prozess als nur ein bisschen was unterschreiben. Vielleicht kannst du da uns auch noch mal ein bisschen mitnehmen.
Ja, sehr gerne. Vom Prinzip geht es sicherlich um zwei wesentliche Punkte. Einmal geht es um die Errichtung einer Stiftung und zum anderen das laufende Geschäft, wenn die Stiftung errichtet worden ist. Bei der Errichtung der gemeinnützigen Stiftung sind die Stiftungsaufsicht und das Finanzamt mit einzubeziehen. Die Stiftungsaufsicht prüft die Einhaltung der stiftungsrechtlichen Vorgaben, das Finanzamt die der gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben. Insbesondere, und das ist halt wirklich wichtig, die Stiftungssatzung ist hierbei an die Stiftungsaufsicht und an die Finanzverwaltung nacheinander zu spielen, damit diese die Erhaltung oder beziehungsweise die Einhaltung der formellen Anforderungen feststellen oder aber auch Nachbesserungsbedarf aufzeigen können. Beide Behörden zeigen sich hier in der Regel und nach unseren Erfahrungen sehr kooperativ und stehen eher beratend als ablehnend zur Seite. Nach der formellen Errichtung durch die notarielle Stiftungsurkunde ist die Satzung an die Finanzverwaltung zu spielen, die dann die formelle Satzungsmäßigkeit und damit die Gemeinnützigkeit durch Verwaltungsakt feststellt beziehungsweise etwas untechnisch gesprochen bescheinigt. Dann kann die gemeinnützige Tätigkeit beginnen und starten. Im laufenden Geschäft sind dann aus steuerlicher Sicht regelmäßig Steuererklärungen abzugeben und aus stiftungsrechtlicher Sicht Tätigkeitsberichte an die Stiftungsbehörde und auf Anforderungen auch an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Hierbei prüfen dann beide Behörden, inwieweit die gemeinnützigen und stiftungsrechtlichen Vorgaben auch tatsächlich eingehalten worden sind. Anders formuliert, neben der Satzungsgestaltung mit den beabsichtigten zu fördernden Zwecken ist auch die tatsächliche Umsetzung von ganz großer Bedeutung. Die sogenannte tatsächliche Geschäftsführung, das ist ein Begriff aus der Abgabenordnung, muss mit den stiftungs- und gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben im Einklang stehen. Die jeweiligen Tätigkeitsberichte dienen hier als Nachweis für eine ordnungsgemäße tatsächliche Geschäftsführung. Diese Nachweispflicht sieht das Gesetz vor und wird auch von der Finanzverwaltung eingefordert.
Nun, also ein bisschen Papierarbeit ist auch mit der Stiftung verbunden. Vielleicht mag ich aber kurz einen Punkt von dir hervorheben. Und aus deiner Erfahrung heraus, was ja sehr, sehr wichtig ist, das sehr kooperative Verhalten sowohl von Finanzamtsseite als auch von der Stiftungsaufsichtsseite her, was ja nicht immer man im ersten Moment so erwarten würde, aber man darf ja auch nochmal hervorheben, man tut ja was Gutes. Man tut ja was Gutes für die Allgemeinheit. Und das ist dann auch positiv hervorzuheben, dass das auch in einer gewissen Form gutiert wird oder auch unterstützt wird. Und auch das, denke ich, ist ganz wichtig, das nochmal hier hervorzuheben. Man bekommt auch was zurück. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Teil davon, dass man was zurückbekommt, dass man hier auch sehr häufig und in der Regel auf sehr unterstützende Hände stößt oder Menschen stößt. Und auch das sei nochmal hier am Rande erwähnt. Wir kommen jetzt zu einem anderen wichtigen Punkt. Es bleibt ja immer das Thema die liebe Steuer. In diesem Podcast lässt sich das wohl auch nicht vermeiden, dass wir über das Thema Steuern sprechen. Aber ich glaube auch hier, du hattest ja auch einleitend schon auf die steuerlichen Vorteile. Ich setze das hier mal bewusst nochmal wörtlich in Anführungsstriche, weil ich glaube, das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt. Wichtig ist aber nur aufzuzeigen, ist, dass es auch hier eigentlich uns alle Karten, also es uns komplett in die Karten spielt, so wie man so schön sagt, ja, dass man eben das Aufsetzen einer Gemeinschaft auch da steuerlich gefördert wird. Aber hier, glaube ich, ein bisschen Detailthemen von dir, Daniel. Kannst du das noch ein klein wenig ausführen?
Ja, was Gemeinnützigkeitsrecht noch zu beachten ist, beziehungsweise was sicherlich auch von Interesse ist, wie letztendlich die Vermögensausstattung einer gemeinnützigen Stiftung erfolgen kann. Weil gemeinnützigkeitsrechtlich muss man natürlich darauf achten, dass die Stiftung nicht nur wegen des Spendenabzugs errichtet wird. Wenn ich das sichergestellt habe, bestehen halt gewisse Erbschaft- und schenkungssteuerrechtliche Vorteile. Da ist insbesondere zu nennen die vollständige Befreiung von der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Zuwendungen an eine inländische, gemeinnützige, aber auch kirchliche oder mildtätige Stiftung sind grundsätzlich sowohl zu Lebzeiten als Schenkung, als auch von Todeswegen komplett von der Erbschaft- und Schenkungssteuer befreit. Die praktische Folge ist, auch Unternehmensbeteiligungen, Immobilien oder große Geldvermögen lassen sich ohne jeden Liquiditätsabfluss für die Erbschaft- und Schenkungssteuer übertragen. Es gibt keinen Freibetrag, auch keine Steuerklasse ist zu beachten und die Befreiung ist der Höhe nach unbegrenzt. Die Steuerfreiheit ist in diesem Fall unabhängig von den speziellen Voraussetzungen für die Betriebsvermögensverschonung. Die gemeinnützige Stiftung braucht weder Behaltefristen, noch Lohnsummen, noch die Verschonungsbedarfsprüfung. Sie ist deshalb von der Großvermögensbeschränkung, halt über 26 Millionen Euro, und von künftigen Reformen des Erbschaftssteuergesetzes nicht betroffen. Aber, wie es im Leben so ist, es gibt auch hier Stolperfallen, nämlich dann bezüglich, wenn ein rückwirkender Wegfall der Gemeinnützigkeit vorliegt. Die Befreiung fällt für die Vergangenheit weg, wenn die Stiftung innerhalb von 10 Jahren nach der Zuwendung die Gemeinnützigkeit verliert und das Vermögen noch nicht begünstigten Zwecken zugeführt wurde. Beide Bedingungen müssen kumulativ vorliegen. Wurde bzw. wird das Vermögen weiterhin gemeinwohlkonform verwendet, bleibt die Befreiung trotz Statusverlust allerdings erhalten. Wichtig ist also in diesem Zusammenhang, dass das Vermögen tatsächlich und ausschließlich für kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verwendet wird bzw. wurde.
Wichtiger Punkt. Beim Thema Steuern muss man auch mal eine provokante Frage stellen. Hat der Stifter denn sonst noch etwas davon? Ich habe da etwas von einem Spendenabzug gehört. Du hattest ihn auch schon mal am Rande erwähnt. Was ist es denn oder was hat es denn damit auf sich?
Ja, natürlich, der Spender hat auch sicherlich auch dort gewisse steuerliche Vorteile, das ist richtig. Zuwendungen an gemeinnützige Stiftungen unterliegen dem Spendenabzug. Das heißt, der Zuwendende, gleichwohl ob es eine natürliche Person oder ein Unternehmen ist, mindert hierdurch gegebenenfalls seine eigene Steuerlast. Es bestehen aber gewisse Höchstbeträge, je nachdem, ob es sich um einen allgemeinen Spendenabzug oder um einen besonderen Spendenabzug handelt. Der besondere Spendenabzug kommt bei einer Spende in den Vermögensstock einer gemeinnützigen Stiftung, also das dauerhaft zu erhaltene Vermögen, zum Tragen. Beim allgemeinen Spendenabzug sind Spenden in Höhe von bis zu 20% der Gesamtbetrags der Einkünfte abziehbar oder bei Unternehmen bis zu 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der aufgewendeten Löhne und Gehälter. Bei dem sogenannten Vermögensstockspenden sind hingegen zusätzlich bis zu 1 Million Euro bzw. bei Ehegatten bis zu 2 Millionen Euro abziehbar, verteilbar auf das Jahr der Zuwendung und die folgenden 9 Jahre, aber man spricht ja also über einen 10-Jahres-Zeitraum, nach freier Wahl des Steuerpflichtigen. Der Betrag kann jedoch innerhalb des 10-Jahres-Zeitraums nur einmal in Anspruch genommen werden.
Ja, danke, auch das muss ich mir merken, nein, ist sehr wichtig. Was wir aber häufig in der Praxis erleben, und da geht ja auch gerade ein Punkt, die Förderung kultureller Zwecke. Und da komme ich zu dem Thema Sachspenden. Was ist, wenn ich zum Beispiel ein Gemälde oder eine Kunstsammlung stiften möchte?
Auch das ist möglich. Also Sachspenden sind dann natürlich neben den klassischen Geldspenden ebenfalls möglich. Zu beachten ist Sachspenden sind natürlich auch möglich. Neben den klassischen Geldspenden, die dort letztendlich einer gemeinnützigen Stiftung zugutekommen können. Sachspenden sind natürlich auch möglich neben den klassischen Geldspenden. Zu beachten ist aber dabei zum einen die Bewertung der Spende sowie, dass die Spende dann auch in das Vermögen der Stiftung erfolgt, damit diese die Sachspende nicht zeitnah verwenden muss. Bei der Bewertung der Spende, was ja wichtig ist für die Höhe des Spendenabzuges, sind grundsätzlich der sogenannte Gemeindewert, also der Marktwert, anzusetzen. Das ist natürlich durchaus schwierig zu bewerten bei gebrauchten Gegenständen, aber das wird an bestimmten Kriterien dann geschätzt. Zu nennen sind hier der Neupreis, das Alter und der Erhaltungszustand. Wichtig ist aber dabei zu beachten, inwieweit der gespendete Gegenstand steuerverhaftet ist. Das heißt, wenn die Veräußerung als solche eine Steuer auslösen würde, dürfen bei der Ermittlung der Zuwendungshöhe für den Spendenabzug die fortgeführten Anschaffungsherstellungskosten nur überschritten werden, soweit der Gewinn auch besteuert wird. Bei Gegenständen im Privatvermögen wird in der Regel eine Besteuerung ausgelöst, wenn diese innerhalb des Ablaufs der sogenannten Spekulationsfrist abgegeben werden. Das heißt, bei Immobilien innerhalb von 10 Jahren seit Anschaffung und bei beweglichen Gegenständen innerhalb von einem Jahr seit Anschaffung. Das will ich an einem kleinen Beispiel kurz erläutern. Ein in 2025 für 500.000 Euro gekauftes Gemälde mit einem Marktwert von nun 1 Million soll dieses auch noch in 2025 gespendet werden. Das liegt innerhalb der sogenannten von mir angesprochenen Spekulationsfrist. Das heißt, die Zuwendungsbestätigung für den Spendenabzug darf nur über 500.000 Euro lauten. Lautet sie über den höheren Marktwert, muss eine Versteuerung der übersteigenden 500.000 Euro vorgenommen werden, was den Spendenabzug ja egalisiert.
Aber das ist tatsächlich so, weil ich finde, das ist ein sehr praxisnahes Beispiel. Das heißt, wenn ich auch konkret meinen Spendenabzug in Anführungsstrichen selber auf die Anschaffungskosten begrenze, wäre ich hier safe.
Ja? So sieht's aus.
Ja, gut zu hören. Wichtige Frage. So, ja, kommen wir zum Schluss. Ich glaube, wir haben viele Themen heute schon mal ansprechen können. Wenn ich das für mich mal zusammenfassen darf, lieber Daniel, eine gemeinnützige Stiftung ist meines Erachtens ein geeignetes Nachfolgeinstrument. Wichtig ist natürlich, es muss dem Stifterwillen entsprechen. Das heißt, man muss tatsächlich Interesse daran haben, was Gutes tun zu wollen, weil da schauen die entsprechenden Aufsichtsbehörden ganz genau drauf. Ja, da haben wir die staatliche Stiftungsaufsicht, aber genau was das Thema Gemeinnützigkeit anbelangt, da haben wir natürlich das Finanzamt mit dabei. So, aber wichtig, es gibt auch ein paar Anführungsstrichen steuerliche Vorteile dafür, dass man Gutes tut. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, und das ist ja eigentlich gar kein steuerlicher Vorteil, also dass man sagt, man holt sich da was, sondern der wichtige Punkt ist, das Vermögen bleibt langfristig erhalten, weil es nämlich nicht zu steuerlichen Belastungen kommt, wenn auf die Stiftung, auf eine gemeinnützige Stiftung übertragen wird. Und damit steht eben auch insgesamt mehr Vermögen für den gemeinnützigen Zweck zur Verfügung. Was ja grundsätzlich, insbesondere im Sinne der Allgemeinheit, ein wirklich wichtiger Punkt ist. So, wenn ich dann als Stifter gerne der Allgemeinheit etwas zurückgeben möchte, mich hierin also quasi verewigen möchte und gleichzeitig mein Vermögen im Ganzen oder in Teilen erhalten möchte, sei es Unternehmensanteile, sei es Wertpapier, sei es Immobilien oder eben auch, wir haben es ja gerade zuletzt noch drüber gesprochen, die Kunstgegenstände, die Kunstsammlung, ist die gemeinnützige Stiftung das Mittel der Wahl. So, und wir sehen ja auch, auch wenn wir mal etwas genauer in der Öffentlichkeit hinschauen, dass sehr, sehr viele Menschen genau diesen Gedanken aufgegriffen haben und sehr häufig eben ihr unternehmerisches Vermögen oder anderes Vermögen in eine Stiftung eingebaut haben mit den positiven Nebeneffekten, in Anführungsstrichen, für die Allgemeinheit. Aber auch hier wieder ein kleines Aber. Nämlich, man muss immer aufpassen, dass man das sauber aufsetzt. Du hattest es angesprochen. Da gab es eine aktuelle BfH-Rechtsprechung aus dem Jahr 2025. Wichtig ist, dass nicht steuerliche Vorteile im Vordergrund stehen, weil da schaut die Finanzverwaltung ganz genau hin und hat da auch die Rechtsprechung an seiner Seite. Aber zusammenfassend, kurzum, Es lohnt sich, über eine gemeinnützige Stiftung als mögliches Nachfolgeinstrument nachzudenken, wenn sichergestellt werden kann, dass die gemeinnützigkeitsrechtlichen Anforderungen über die Long Run immer auch erfüllt werden können. Für mich war das ein sehr, sehr interessanter Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht, dir zuzuhören, Daniel, weil den größten Redeanteil hattest du, aber du bist ja auch der Experte in der Sache. Daher nochmal vielen, vielen lieben Dank.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hat viel Spaß gemacht und hoffe, es waren ein paar interessante gemeinnützigkeitsrechtliche Aspekte mit dabei.
Das war es definitiv. Und nun zum Schluss. Mehr zu unserer Podcast-Folge und unseren anderen Podcast-Folgen wie immer in den Shownotes. Schauen Sie rein, da erfahren Sie mehr zum Thema, zu unseren Gästen und wie es mit den nächsten Podcasts weitergeht. Wir freuen uns darauf. Bis dann. Tschüss.